Der Titel dieser Predigt ist Die Feuerprobe. Wie ist es? Wie ist uns in dieser gegenwärtigen Zeit? Wie ist es heutzutage für einen Jünger Jesu und für eine Jüngerin, um das gleich einmal gegendert zu haben? Oder hätte hier auch die Reihenfolge geändert sein sollen? Die Jüngerin zuerst. Geziemt uns das überhaupt, das Gendern? Wie weit sind wir dem Zeitlauf schon hörig geworden? Und wie sehr hat sich denn unser Denken angepasst? Wie viel Prozent nimmt zum Beispiel der Humanismus ein in meiner Gesinnung seit den letzten, sagen wir, 15 Jahren? Da erhielten wir neulich einen Brief von jungen Glaubensgeschwistern, ein fröhliches Schreiben von einer lieben Familie, und meine Wilma stellte erstaunt fest, das Wort meine sollte ich wohl auch vermeiden. Jedenfalls sagte sie, schau, die haben sogar richtig adressiert. Denn adressiert und unterschrieben war das Blatt so, zuerst der Name des Mannes, dann der Name der Frau und drunter die Kindernamen. Heutzutage eine seltsame Ansicht, nicht wahr? Gute alte Schule oder spießige Kleinbürgerlichkeit, die heute keinen Menschen mehr interessiert, sondern eher stört. Nun ist Wilma mit einem alten Schriftsetzer verheiratet und der ist einmal ernsthaft gelehrt worden. Bei verheirateten Paaren schreibt man den Namen des Mannes vorne an, sowohl bei der Anschrift als auch in der Unterschrift und in der Adresse. Bei den Unverheirateten ist es umgekehrt richtig. Zumindest war das einmal so. Inzwischen leben wir aber in einer Zeit, von der Jesaja schon lange zuvor sagen musste, mein Volk wird von Mutwilligen bedrückt und Frauen beherrschen es. Mein Volk, deine Führer verführen dich und haben den Weg verwüstet, den du wandeln sollst. So Schlachter 2000. In Luther 19,12 steht genau hier, Kinder sind Gebieter meines Volkes und Weiber herrschen über sie. Mein Volk, deine Leiter verführen dich und zerstören den Weg, da du gehen sollst. Nehmen wir noch die unrevidierte Elberfelder Bibel von 1905 hinzu, dann sind es drei Zeugen. Da steht, mein Volk, seine Bedrücker sind Buben und Weiber herrschen über dasselbe. Mein Volk, deine Leiter führen irre und den Weg deiner Pfade haben sie dir entrückt. Die Frage, die uns in solch einer Zeit wie heute betrifft, ist deshalb, inwieweit haben wir uns schon innerlich angepasst, großteils wohl unmerklich. Und damit stellt sich auch die Frage, womit werden wir jetzt im Gebet bei Gott vorstellig? Gehen wir einmal davon aus, dass alle, die jetzt zuhören, die Endzeitreden Jesu weitgehend kennen. Und auch die einschlägigen Lehrbriefe mitsamt der Offenbarung Jesu Christi. Senken uns da nicht die zum Herrn erhobenen Hände wieder ratlos zurück in den Schoß? Um was sollen wir beten? Worum können wir heute noch beten, abgesehen von persönlichen Krankheitsnöten und unseren irdischen Zukunftsängsten? Aber global? Die Fürbitte, die bleibt uns ja unbenommen und Gott danken ist ja in jeder Bedrängnis ohnehin das probateste Vorgehen und für die Obrigkeit beten, ja freilich. Aber sonst, generell, wir könnten Gott bitten, dass er die kommende religiöse Verfolgung zurückdrängen möge, die auf uns loszustürmen bereit ist. Und einmal angenommen, er würde solches Gebet erhören, würden wir nicht daraufhin gleich wieder den überbordenden Fortschritt all der sodomistischen Zustände zu befürchten haben, die sich in den letzten Jahrzehnten im gesamten Westen ausgebreitet haben? Haben wir in dieser Zeit also nur mehr quasi die Wahl zwischen Pest und Cholera? Anders gefragt, hatten wir an Christusgläubige uns denn dummerweise in den letzten Jahren ein irdisches Glaubensparadies zurechtgemacht im ungehemmten Laodicea-Leben? Haben wir uns verirrt oder wurde uns der Weg verdorben, wie Jesaja sagt? Sind wir längst umgelenkt worden in die große Stadt Babylon? Innerlich, gedanklich, weggeführt? Dem Wort Gottes entspricht die falsche Vorstellung von einer auch nur halbwegs heilen Welt absolut nicht. Besonders dann nicht, wenn unser Wohlstand so etwas etablieren konnte in abgestumpften Christenherzen und schon gar nicht auf das Ende hin. Die Geschichte der Weltreligionen lehrt uns doch seit Jahrtausenden furchtbare Realitäten. Egal von welcher Denomination. Aber wen interessiert denn heute noch Geschichte? Nein, diese Welt ist nicht zu retten. Weder durch Humanismus, noch durch tausende Aktivisten, noch durch den Weltklimarat samt aller NGOs, geschweige denn durch diese Generation von religiösen und säkularen Führern, die sich derzeit recht emsig samt ihren verdummten Schafen für das kommende Schreckensregime präparieren. Die Welt wäre auch nicht zu retten, wenn vernünftige Menschen mit ihr umzugehen wüssten, weil Sünde und Machtgier werden doch allemal die Oberhand gewinnen. Und mit Sünde ist gemeint der Mensch, der sich dem Willen Gottes nicht unterordnen will. Der Mensch, der an sich selber glaubt, von sich selber überzeugt ist, der sich selber genug ist, der auf Gott verzichten kann, in vielen und in wenigen Belangen. Das ist die Sünde, sagt der Herr, dass sie nicht glauben an mich. Und noch ruft uns und allen das Wort Gottes zu, birg dich bei ihm, lass dich erretten. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst, steht in Jesaja 45 und in Johannes 3 steht das uns allen bekannte Wort, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Und noch können Menschen gerettet werden, wenn sie zu Christus fliehen. Aber die restliche Zeit ist kurz bemessen. So säume doch keiner länger. Lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die Erde aber und das Weltsystem auf ihr wird nicht, kann nicht gerettet werden. Die Erde wird schlussendlich im Feuer mit Krachen zergehen. Die Elemente werden zerschmelzen vor großer Hitze. Aber zuvor schon werden äußere und mentale Zustände herrschen, die nicht auszuhalten sein werden, wo die Menschen die Hügel und Berge anflehen werden, fallt über uns, begrabt uns. Und die Menschen werden ihre Zungen zerbeißen vor Schmerzen und trotzdem weiter die Fäuste ballen und aufheben gegen den Gott des Himmels und ihn lästern. Wie das alles ja schon längst vorhergesagt ist. In Offenbarung 16, die Menschen wurden versenkt von großer Hitze und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Kommen wir damit zurück in die Gegenwart mit ihrer sich ständig steigernden Bedrängnis, wo die meinungsbildenden Medien dominieren wie nie zuvor. Und diese haben nicht nur mit Twitter und Facebook Tür und Tor geöffnet für jeglichen Unsinn, den nun jeder von sich geben kann, sondern sie haben in erster Linie jedem Lügengeist die breiteste Basis verschafft, die es je global gegeben hat, und zwar mit gefälschten und mit gefilterten Informationen und vor allem mit gezielt verderblichen Ideologien, die die verdummte Masse wie eine Herde von einem Irrsinn in den nächsten treibt. Noch nie war es so leicht, die Menschen zu manipulieren. Und die dadurch entstandene Debilisierung wird von oben nicht nur genutzt, sondern auch noch nach Kräften gefördert. Noch nie konnte sich Dilettantismus und Unfähigkeit in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit so rasant ausbreiten, gesteuert, unterstützt von einer korrupten Wissenschaft. Und noch nie wurde das Recht mit so wenig Gegenwehr wie heute gebeugt. Noch nie wurde so auffallend infantil argumentiert mit so falschen Argumenten, mit ausgewiesen realitätsfremden Ideologien und dreist trotzigen Hirngespinsten. Nie war die Verführung bei gleichzeitiger Unwissenheit so eklatant. Niemals zuvor konnte eine so unfähige Hegemonie sich so viel Hörige gefügig machen für so viel ineffizienten, dabei aber hochprofitablen Unsinn. Und es wird noch schlimmer werden. in den kommenden Generationen. Denn die Kinder in unseren Industriestaaten werden gezielt systematisch verblödet und bereits im Frühstadium schwer geschädigt, indem sie jahrelang unter einem verbrecherischen Erziehungsmodell in diffuser Umgebung der gesunden Normalität entfremdet, leiden und sich kognitiv gar nicht mehr altersgemäß orientieren und entwickeln können. Und anschließend werden sie mit dem vom Staat verordneten autonomen Lernmodell zu Ende verblödet, alleingelassen mit unpersönlichen Medien sollen sie digitalen Lernstoff von sich aus bewältigen und den Lehrern wurde dazu jede Befugnis für pädagogisch persönliches Einwirken vom Staat her untersagt. Informiert euch selber, wenn ihr wollt, über diese Zustände. Es ist nur mehr zum Weinen. Das Endprodukt sind sozial gestörte, beziehungsunfähige und nicht mehr integrierbare Menschen, wenn man diese Wesen noch so nennen kann. Es ist ein diabolisches Horrorszenario, was die Zukunft unserer Kinder betrifft. Ein Verbrechen, das ihre selbst vom Staat gesteuerten Eltern weder verhindern können noch wollen. Und was zusätzlich an Elend auf die Menschheit zukommen wird, zeichnet sich zum Beispiel an über 95% kurzsichtiger jugendlicher Smartphone-User unter 20 Jahren in Südkorea ab, allesamt gefährdet, eines Tages von einer der vier prägnantesten Augenkrankheiten zu erblinden. China hat davon 80% und sollten davon 5% eines Tages erblinden, ergibt das 50 Millionen Blinde in China. Die EU steht bei 30%. Alle diese Zahlen stammen aus dem Jahr 2015. Früher lag die Kurzsichtigkeitsrate bei etwa 1-5%. Ein anderes Beispiel: Abiturienten, die an einer deutschen Hochschule für ein Mathematikstudium inskribieren wollten, waren bei der Aufnahmeprüfung nicht mehr in der Lage auszurechnen, wie viel 40% von 60 ausmacht. Soweit einige Worte zur Zukunft der Menschheit hier. Und nicht zu vergessen, dass das heutige Erziehungssystem zusammen mit der Digitalisierung die Jugendlichen unserer Gesellschaft stundenlang allein vor dem Bildschirm parkt, schon Kinder von 2 Monaten an, über die Grundschüler bis ins Erwachsenenalter, was praktisch jede Empathie in ihnen dauerhaft verhindert. Soll heißen, kommende Generationen werden kein Gefühl mehr für die Mitmenschen haben. Ein Beispiel ist das von jenem Rentner, der 2 Meter von einem Geldautomaten im Todeskampf am Boden lag und über den 4 Geldabheber hinübergestiegen sind, hin und zurück. Der 5. hat dann helfen wollen, aber es war nicht mehr möglich. Wir sind also auf dem Weg zu 2. Timotheus 3,1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ja, es ist viel und oft von Endzeit die Rede in christlichen Kreisen und auch darüber hinaus. Was das aber im Detail für uns betroffene Menschen und für die gesamte Gesellschaft bedeutet, welche verdeckten Auswirkungen und tragischen Spätfolgen in den nächsten Jahren sich ergeben werden, das ganze Ausmaß des Schadens, den die diabolischen Einflüsterer und Weltbeherrscher anrichten, das kann niemand abschätzen. Die debilisierte Bevölkerung wird weiterhin vom unguten Einfluss der Obrigkeit und den Medien und fragwürdigen eigenen Motiven gesteuert, mit transparenten und der stundenlang konzertierten Geschrei, vermummt oder auch nicht vermummt, für falsche Ideologien auf den Straßen stehen, während ihre so nötigen Arbeitsplätze samt der notwendigen Infrastruktur und dem Sozial- und Gesundheitswesen verantwortungslos und unüberlegt konsequent zerstört werden. Und die Welt wird mit all diesen Problemen Monat für Monat mehr denn je unregierbar, bis der große Verführer auftreten wird, der ihr dann den prophezeiten Rest gibt. Und die inzwischen weiter degenerierte Masse, die wird ihm frenetisch, fröhlich zujubeln. Erkennen wir, wo wir hingeführt werden? Ja, schon hingeführt wurden, können wir wenigstens ansatzweise erahnen, was in unseren Herzen, in unseren Gedanken schon infiltriert wurde, niedergerissen wurde, zerstört wurde, woran wir gewöhnt wurden, was wir längst als alltäglich empfinden, zielgerichtet auf Babylon, die Große, die längst ihre Tentakel ausstreckt nach allem, was sie nur ergreifen und ruinieren kann. Aber eines Tages wird es aus sein mit ihrem Treiben, mit ihrem Seelenhandel, sagt das Wort in Offenbarung 18. Darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen. Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden. Denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und sich ihretwegen an die Brust schlagen, die Könige der Erde, die mit ihr Unzucht getrieben und üppig gelebt haben, wenn sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sehen. Und sie werden von Ferne stehen aus Furcht für ihre Qual und sagen, wehe, wehe, du große Stadt Babylon, du gewaltige Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei Tuyaholz, von allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei Geräte aus wertvollstem Holz und aus Erz und Eisen und Marmor, Zimt und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen von Menschen. Und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind dir entschwunden. Und aller Glanz und Flitter ist dir entschwunden und du wirst sie niemals mehr finden. Die Verkäufer dieser Waren, die von ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual von Ferne stehen. Sie werden weinen und trauern und sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die begleitet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen, denn in einer Stunde wurde dieser so große Reichtum verwüstet. Und jeder Kapitän und die ganze Menge derer, die auf den Schiffen sind, und die Matrosen und alle, die auf dem Meer arbeiten, standen von Ferne und riefen, als sie den Rauch ihrer Feuersbrunst sahen, wer war der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd, wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurden, durch ihren Wohlstand. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Freut euch über sie, du Himmel und ihr heiligen Apostel und Propheten, denn Gott hat euch an ihr gerecht. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Wucht hingeschleudert und nicht mehr gefunden werden. Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden und kein Künstler irgendeiner Kunst wird mehr in dir gefunden werden. Und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen und die Stimme des Bräutigams und der Braut wird nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde und durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Soweit der Text aus der Offenbarung. Wenn davon auch etliches noch zukünftig ist, das teuflische Prinzip ist schon längst am Wirken. Aber jetzt beginnt sich das Tier merklich deutlicher zu regen und wir stecken als Zeitgenossen schon weit mit drin, sind längst schon mental den enormen Wirkungen dieses Systems ausgesetzt und deshalb laborieren gar nicht wenige Christen schon deutlich an babylonischen Krankheitssymptomen. Zur Zeit der Wegführung durch Nebukadnezar waren die damals betroffenen Juden ja auch den Auswirkungen des dort herrschenden Systems ausgesetzt. Da wurden Monats- und Personennamen umbenannt, und manches persönliche Gedankengut veränderte sich stark, passte sich ans Establishment der Chaldäer, was schließlich bewirkte, dass etliche nach dem Erlass des Perserkönigs Kyrus gar nicht mehr heimziehen wollten nach Jerusalem, sondern blieben, wo sie waren, weil sie sich in Babylon eine neue Existenz aufgebaut hatten, kann man nachlesen in den Büchern Esther, Sacharja und Apostelgeschichte. Aber wer sich dazu mit den ersten drei Kapiteln im Buch Daniel beschäftigt, der findet dort passende und wichtige Parallelen und damit auch Aufgaben für die kommenden Tage. Denn Daniel und seine drei Freunde waren ja gleich von der ersten Wegführung betroffen. Und besonders interessant ist dazu der folgende biblische Wortlaut aus Daniel 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr übergab ihm Joachim, den König von Juda, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes, und diese führte er hinweg in das Land Sinea, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Der Herr, so steht es ausdrücklich hier, übergab den Joachim an den König von Babel und dazu einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Dieser König Joachim, der war zuvor abgefallen von Nebukadnezar, nachdem er ihm schon 3 Jahre untertan sein musste. Sein Sohn Joachim regierte anschließend nur noch 3 Monate und auch er tat wie sein Vater, was böse war in den Augen des Herrn, und auch er wurde weggeführt. Und das war jener Joachim, vulgo Konja, der nach Gottes Gericht und Ratschluss keinen Sohn mehr haben sollte, der auf dem Thron David sitzen durfte. Und damit war der Stammbaum Jesu von ihm gewichen. Und Josef, der Mann der Mutter Jesu, war ein Nachfahre von ihm. Das alles sei nur erwähnt, damit wir inne werden, in welch aussichtsloser Situation man in Babylon war unter Nebukadnezar, der ein Bild auf den satanischen Widersacher ist. Und nicht nur die Umstände, auch die Namen, die Sitten und Bräuche wurden geändert. Vor allem aber war das geistliche Umfeld betroffen. Die Bedrängnis war groß. Und deshalb wird uns von Gott das Herz des jungen Daniel und seiner Gefährten vor Augen geführt, weil sie gerade unter diesen schweren Umständen weiterhin fest im Glauben an ihrem Herrn und Gott hingen und so in den Genuss des herrlichen Wortes gekommen sind aus Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Für uns ist die Treue dieser Gläubigen im Alten Testament ein besonders nachahmenswertes Beispiel, weil wir jetzt als Jünger Jesu ja in gleicher Gefahr stehen, den uns umgebenden Einflüssen schrittweise nachzugeben und unser Zeugnis mehr und mehr abzuschwächen. Rekapitulieren wir dazu die damalige Situation. Jerusalem ist ruiniert, der Tempel ist niedergerissen, die Gefäße des Herrn sind im Haus nichtiger Götzen gelandet und das Volk Gottes ist weggeführt worden unter ein diabolisch orientiertes Regime. Das heutige geistliche Umfeld der Christenheit, die immer intensiver dem Einfluss der großen Stadt Babylon ausgesetzt ist und wird, das spricht geistlich auch keine andere Sprache. Denn vergessen und weitgehend vernichtet worden ist die Freude und Hoffnung auf das himmlische Jerusalem, wo Gott bei den Seinen wohnen wird. Dieses Gut wurde verdrängt, wurde ersetzt durch ein soziales Evangelium, diesem irdischen Derivat böser Mächte, die in der Luft herrschen, mit Ablenkung und Beschäftigung, mit Verführung und falscher Lehre. Ichabod, die Herrlichkeit ist weg. Ja, nahezu all die Herrlichkeit und Ehre Christi ist weg aus christlichen Versammlungen und das Geplärr moderner Lieder wird nichts von dem Verlorenen ersetzen, wie Amos in Kapitel 5 sagt. Der Tempel, die Wohnung des Heiligen Geistes im Menschen, der ist arg zweckentfremdet, der wurde wieder zum Tempel für das Ich, statt Gott uneingeschränkt zur Verfügung zu stehen, im bewussten mitgekreuzigt sein. Entstanden ist dagegen ein menschlich-diabolisches Bollwerk durch geförderte Eigenliebe von den Feinden des Kreuzes Christi. Und so gereichten nun auch die Gefäße des Herrn, die ihm zum Dienst und zu seiner Ehre bereitstehen sollten, zur Unehre, in frechen Götzendienst auf menschlichen Höhen, weggeführt. Sehen wir nicht den Unterschied zu der Nachfolge Christi im 19. Jahrhundert? Die war ja noch weitgehend konsequent. Die Lehre war durchwegs christozentrisch, aber dann drangen anfangs des 20. Jahrhunderts andere Geister ein und schufen bis in die 60er Jahre neue Verhältnisse, geänderte Sichtweisen und heute weggeführt. Weggeführt von einem Evangelium, das einst Christus allein hatte geheißen, mit dem himmlischen Jerusalem im Fokus, der Heilige Geist im Leibestempel auf Erden präsent, in dienstbaren Gefäßen, in demütigem Glaubensgehorsam. Jetzt aber schreiben wir das Jahr 2020, 52 Jahre nach 1968, und längst ist diese Christenheit, ob ökumenisch oder nicht, dem babylonischen Zeitgeist angepasst. Und wenn es stimmt, was politische Experten prophezeien, dann wird in spätestens 5 Jahren der Islam in Westeuropa die Herrschaft übernommen haben. Die Kirchenführer dienen und bieten sich ihm schon seit Jahren an und führen dann strikt den Moscheebau und den Islamunterricht. Kehren wir damit zurück zu der Anfangsfrage. Wie ist uns in dieser gegenwärtigen Zeit? Wir sitzen ja mittendrin und die Zeit läuft und ihre Zeichen laufen mit, über die nun hier aber genug gejammert worden ist von mir. Was wir vielmehr jetzt brauchen, ist klare Wegweisung. Und die ist uns vom Herrn Jesus versprochen worden. Zum einen, wenn es zu Verhören kommen wird, da steht in Markus 13 und auch in Lukas 12, wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Und auch für den gesamten Wandel in Christus vor Gott in schweren Tagen wird uns, wie den Heiligen vor uns, immer genügend Raum gegeben werden, worin sich unser Geist in wahrer Ergebenheit in Gottes Willen finden und entwickeln kann. Und es wird uns auch der Weg gewiesen werden, auf dem wir als treue Jünger weiter fortschreiten können, auch wenn wir dabei zeitweise einsam wandeln werden. Für uns kommt es ja nicht auf den äußeren Zustand der Dinge an. Ist es doch das Vorrecht des Glaubens in schwerer Zeit, in Nöten und in Bedrängnis, ganz genau so an Gott zu hängen und uns ebenso gut von Christus zu ernähren, als wenn alles in vollkommenster Ordnung wäre für uns. Zählt nicht gerade das zu den unaussprechlichen Gnaden Gottes für jedes gläubige Herz? Jeder, der vor Gott in Christus in Ergebenheit zu wandeln wünscht, der wird dazu auch immer den Weg vorfinden. Diese Erfahrung haben wir alle schon oft gemacht, nicht wahr? Ist es nicht so, wenn alles ringsum zur untersten Stufe hinabgesunken zu sein scheint, dann erhebt sich der Glaube an unseren Herrn erst recht triumphierend über die erdrückenden Umstände. Denn der Glaube an ihn, der sucht nicht Hilfe bei den Menschen und er sucht erst recht nicht in den Dingen um ihn her. Nein, er findet ja alle seine Quellen nur in Gott, wie Psalm 87 sagt. Und sie singen beim Reigen, alle meine Quellen sind in dir. Und Psalm 84 sagt, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Und das ist unsere nahe Zukunft, denn dieser uns von Gott verliehene Glaube erstrahlt ja am intensivsten, wenn alles um uns her düster ist, wenn es finster werden wird. Der Glaube an unseren Herrn und Gott, der sonnt sich ja in seiner Gunst und Treue umso klarer, wann die schwärzesten Wolken drohend am Horizont stehen. Und wer von uns könnte dem nicht fröhlich und dankbar aus Erfahrung zustimmen? So ist es, Kinder. Und so gehen wir jetzt in die nahe und in die ferne Zukunft. Das sehen wir im Wort Gottes auch an Daniel und an seinen Gefährten, die durch Glauben die großen Schwierigkeiten ihrer Zeit überwunden haben. Und was heißt Glauben? Nichts anderes als abhängig sein von Christus, der uns nicht verlassen und nicht versäumen wird. Glauben heißt an Christus allein hängen. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen. Erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Soweit der Text aus Hebräer 11. Und dazu möchte ich noch das wunderschöne und so hilfreiche Wort zitieren, das dem Jonathan gegeben war und das auch mir in letzter Zeit oft geholfen hat im Glauben: Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch weniges zu retten. Wie wahr! Können wir nicht mit dem gleichen Recht wie Jonathans geliebter Freund David, der Mann nach dem Herzen Gottes, sagen, zu der Bedrängnis, nämlich in uns und um uns: Ich komme aber zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels. Und das ist es ja auch, wovon Elia am Berg Karmel zutiefst überzeugt war, wenn wir hören: Und Elia nahm 12 Steine, nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war: Du sollst Israel heißen. Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben, so breit wie für 2 Kornmaß Aussaat. Er richtete das Holz zu und zerteilte den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz, und er sprach: Füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach: Tut es noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach: Tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar, und auch den Graben füllte er mit Wasser. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach: O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, O Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist, und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde, und es legte das Wasser auf im Graben. Und es war das die gleiche Überzeugung Daniels, als er erfahren hatte, dass das Edikt gegen ihn vom König unterschrieben war. Und was tat er? Er ging wieder hinauf in sein Haus, wo er in seinem Obergemach offene Fenster hatte nach Jerusalem hin, und er fiel weiterhin 3-mal am Tag auf die Knie nieder und betete und dankte vor seinem Gott, ganz wie er es zuvor immer getan hatte. Das brachte ihm zwar die fürchterliche Löwengrube ein für eine Nacht, aber der Sieg und die Ehre Gottes, die waren umso größer. Kinder, das sind keine exotischen, praxisfernen Geschichten. Sowas erlebt unser einer in kleineren und größeren Angelegenheiten jeden Tag. Zwar nicht mit Königen und Löwen, nicht mit Goliath und Isabels Propheten, aber mit Behörden, mit Krankenhausterminen, mit Schmerzen, mit Ängsten und mit vielen Befürchtungen, Tag für Tag, mit Vorgesetzten, mit Versäumnissen von Beamten und auch mit einem Enkel. Ja, da kommst du ins Schwitzen, da steigt der Blutdruck, da scheint oft alles verloren und alles zu spät, aber man gewöhnt sich daran, gelernt zu haben: Unser Herr kommt nie zu spät, und scheint es doch einmal so, dann war es das Beste, was passieren konnte. Gebe Gott uns hierzu ein dankbares Herz. Das ist besser als aller sündhafter Sorgengeist. Uns allen ist ja nichts egal. Wir zittern ja. Und da sitzen hier herinnen schon welche, die 1000-mal die Nerven abgegeben haben, Aber genauso oft sind sie und andere dankbar auf die Knie niedergesunken und haben weinend dem Herrn gedankt für seine Güte. Im 1. Korinther 16 steht dazu, wacht, steht im Glauben, seid männlich und seid stark. Und das Wort Gottes ruft uns zu im Brief des Judas, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet dem Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Nun, wessen Überzeugung ist das? Wer hat das diktiert? Diese Worte sind die Überzeugung des Heiligen Geistes und darum sind sie die Überzeugung des Glaubens. Daniel, um zu ihm zurückzukehren, traf gleich am Anfang eine Entscheidung von ganz besonderem Wert und Interesse für uns im neuen, so schweren Umfeld in Babylon. Er passte sich nicht an. Er sagte sich nicht, was nützt es denn, wenn ein armer, schwacher Gefangener in dieser Zeit die innere Absonderung für seinen Gott aufrecht erhält? Es scheint ja schier unmöglich, bei all den hoffnungslosen Zuständen der Zerstörung und Bedrängnis die Gesinnung auf den Herrn allein beizubehalten. Besser ist, ich schicke mich drein in einigen Punkten, sonst wird mir der innere und äußere Kampf zu schwer. Nein, so dachte er nicht, der Daniel, auch nicht unter seinem neuen Namen Belsazar, mit seiner hohen Stellung, die er unter mehreren Königen in der Fremde innehatte. Aber was war denn seine so wichtige Entscheidung von Anfang an? Wir kennen sie alle. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und was geschah unmittelbar darauf? Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Fragen wir uns noch einmal an dieser Stelle, haben wir bereits nachgegeben? Haben wir uns ein Stück weit angepasst? Haben wir uns geistlich verunreinigt? Oder haben wir Glauben bewahrt? Stehen wir im Glauben? Sind wir mannhaft geblieben in Christus, dem Mann Gottes, dem Männlichen, der geboren wurde, damit wir erlöst sind von dem Weichlichen und dem Unmännlichen in uns? Sind wir Männlein? Fragt uns ein bekannter Buchautor. Sind wir Männchen oder sind wir Männer in Christus? Auch die Schwestern. Eine wichtige Frage. Sind wir aus der Gnade gefallen, weil wir nicht mehr aus dem Glauben an Christus leben, sondern aus anderen, aus eigenen, aus babylonisch geistlichen Quellen? Daniel stand auf dem Fundament des Glaubens, auf dem gottgegebenen Fundament. Denn Daniel war bewusst, dass es sein Vorrecht war, dass er im Palast des Nebukadnezars Gott genauso nahe war, wie es in der innigsten Versammlung um seinen Herrn im Tempel zu Jerusalem gewesen wäre. Daniel war völlig klar, dass unter allen Umständen, was auch immer der äußere Zustand des Volkes Gottes sein mag, dass dennoch jedem Einzelnen der Weg des Glaubens in aller Ergebenheit geöffnet bleibt von Gott her, unabhängig von allen äußeren Dingen, wie er auch Asaf ausruft im Psalm 73, und dennoch bleibe ich stets bei dir, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Unser armes Herz ist ja von seiner alten Natur her geneigt, auf die Fehler und auf die Untreue der Menschen ringsum zu achten, anstatt auf die unfehlbare Treue Gottes, unseres Vaters, was Jesus ja immer wieder betont hat, er ist mein Vater und euer Vater. Denn die Folge vom Schauen auf Menschen, die ist, dass wir uns dann selber schwächen und mutlos machen. Denn dann haben wir wieder einmal vergessen, uns an das Wort zu erinnern aus 2. Timotheusbrief. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Und was war denn der Lohn für Daniels Treue und für die Treue seiner Gefährten? Erstens, Sie wurden eingeweiht von Gott in das Geheimnis des Traumes, den Nebukadnezar gehabt hat. Und vergessen wir nicht, dass er die unmögliche Forderung gestellt hatte, dass die Traumdeuter seinen Traum vollinhaltlich kennen mussten. Wer aber hat dem Nebukadnezar so eine schwere Forderung in den Mund gelegt? Doch nur der Herr, unser Gott, der Daniel dann zu seiner Ehre verwenden wollte. Zweitens, Hanania, Misael und Asaria widerstanden auch als Sadrach, Mesach und Abednego erfolgreich der Verführung des Bildnisses des Königs Nebukadnezars und wurden drittens unversehrt durch den über die Maßen erhitzten Feuerofen des Königs hindurchgerettet. Beim ersten Punkt hatten die babylonischen Zeichen und Traumdeuter ja noch behauptet, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Und das stimmt. Aber es gibt einen Gott, der alles weiß und der auch in Babylon alles weiß und der es denjenigen bekannt machen kann, die Glauben und Ergebenheit und Selbstverleugnung in Christus genug besitzen, um sich von der Verderbnis in Babylon abzusondern für ihren Gott. Denn unserem Herrn und Gott sind alle Verwirrungen, Labyrinthe und Rätsel der menschlichen Geschicke nicht verborgen. Und er kann sie denen aufschließen, die mit ihm wandeln in seiner heiligen Gegenwart. Und er tut das auch. Haben nicht die Gottgeweihten immer weitaus größere Einsicht in menschliche Angelegenheiten als andere Erdenbewohner? Weit mehr als die berühmtesten Philosophen? Nun, wie ging Daniel damals vor? Durch das Gebet, durch das gemeinsame Gebet des Glaubens. Da steht in Daniel 2,17, darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hanania, Misael und Asaria, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Und hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis offenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Lassen wir das nie außer Acht. Reden wir mit dem Felsen, beten wir, erheben wir die Herzen und die Stimmen, reden wir über alles mit unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wenn wir Licht brauchen, und wir brauchen sein Licht, um durchzukommen, dann müssen wir zum Licht gehen. Wir können das Licht ja nur in der Gegenwart unseres Herrn finden, wie im 1. Johannesbrief steht. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Beten wir und beten wir füreinander, treten wir in den Riss. Gott erwartet das von uns. Wir haben es ringsum mit Götzendienst zu tun. Und es darf uns nicht stören, wenn sich manche Mitmenschen unbehaglich fühlen, sobald wir den sicheren, den aufwärts und vorwärts gerichteten Pfad betreten, den einzigen, der sich geziemt für Jesu Jünger. Wenn Gott spricht, dann habe ich nicht umher zu blicken, um zu sehen, wie mein Gehorsam jetzt auf die Leute wirkt, oder auch nur zu überlegen, was die Menschen über mich denken werden. Wir müssen es machen wie Paulus. Alsbald fuhr ich zu und besprach mich nicht darüber mit Fleisch und Blut, auch nicht mit meinem eigenen. Und es ist extrem gefährlich zu zögern, wenn das göttliche Licht auf unserem Pfad scheint. Denn wenn wir nicht nach dem Licht wandeln, sobald wir es und solange wir es haben, dann werden wir künftig mit Sicherheit in tiefe Dunkelheit versinken. Sieht man das nicht ringsum unter denen, die sich Christen nennen? Sind da nicht viele, die Licht gehabt hätten, auch in ihrem babylonischen Umfeld, die aber um Gewinnes willen oder aus Menschenfurcht den gezeigten Weg nicht betreten haben, die das rechte Verhalten ausgeschlagen haben und die sich jetzt selbst leiten und andere verführen? Ja, wo landen die denn alle? Macht das nicht den Unterschied aus zwischen denen, die Gott folgen und denen, die seine Wege und sein Licht ausschlagen und so zu blinden Blindenleitern werden? Treten wir jetzt noch gedanklich an den Feuerofen Nebukadnezars heran. Wir alle kennen ja die biblische Szene, aber hören wir heute einmal gezielt hin auf das, was Sadrach, Mesach und Abednego dem König antworten auf seine Drohung. Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Sadrach, Mesach und Abednego antworteten dem König und sprachen zum König: Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Ja, was war das denn für eine Sprechweise? Das war die Sprache der Männer, die wussten, wem sie gehörten, wessen sie waren und wo sie waren. Männer, die die Kosten in Ruhe mit Bedacht berechnet hatten. Männer, denen ihr Herr alles und denen die Welt nichts war. Auf dem Spiel stand dort alles, vor allem ihr eigenes Leben. Sie aber haben standhaft ausgehalten, wie der Hebräerbrief bezeugt, als sehen sie den Unsichtbaren. Sie wussten, der Herr kann seine Diener genauso auf einem feurigen Wagen wie auch durch einen feurigen Ofen heimführen, so wie es ihm gefällt. Und sie haben ihn tatsächlich gesehen, den Unsichtbaren, als er mit ihnen im Feuer wandelte. Ja, was für ein Bild auf unsere Lebensumstände. Über aller Angst, über allem Druck, über aller Drangsal steht mehr als 365 Mal das Wort »Fürchte dich nicht« in seinem Wort. Und zweimal davon im Buch Daniel. Eines zitiere ich hier auf der Stelle: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir. Sei stark. Ja, sei stark. Und als er so mit mir redete, wurde ich gestärkt, schreibt Daniel, und ich sprach: Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Wird dabei nicht offen sichtbar, wie viel besser es war, dass der Herr sie nicht vor dem Feuer, sondern im Feuer, ja durch das Feuer hindurch bewahrt hat? Es war viel besser für sie, seine Gegenwart und sein Mitgefühl im Feuerofen zu erleben, als seine Befreiungsmacht, die sie sehr wohl bewahren hätte können davor. Was für eine große Herrlichkeit für ihn und was für ein Vorrecht für die Gläubigen. Denk daran in deiner nächsten und übernächsten schweren Bedrängnis. Die tiefste Wirklichkeit für dich und mich ist, Gott ist da. Denn Gott war da im Feuerofen und auch davor und auch danach. Und das änderte ja alles. Es veränderte das Wort des Königs und es hat den feurigen Ofen verwandelt in einen Ort heiliger Gemeinschaft. Und es machte die drei Sklaven Babylons und Nebukadnezars zu von Gott Befreiten. Wenn nämlich der Sohn frei macht, der ist frei. Verbrannt wurden nur ihre Fesseln bei dieser ihrer Glaubensprüfung. Ja, ist uns solch ein Feuerofen nicht des Hindurchgehens wert, um die Gegenwart Christi und um das Mitgefühl seines liebenden Herzens zu genießen? Hosea schreibt: Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich ihnen zu, um ihnen Nahrung zu geben. Und sind nicht die hier genannten Banden Christi, seine Seile der Liebe, sind die nicht besser als die kostbarsten Kleider ohne ihn? Ist nicht ein feuriger Ofen, wo er mit uns ist, besser als ein Palast, wo er nicht ist? Weil ich die Natur möchte Nein dazu sagen. Aber der Glaube, der sagt Ja. Ist es nicht gut, aus dieser Geschichte zu lernen, dass so ein Tag nicht der Tag der Macht Christi war, sondern der herrliche Tag seines Mitgefühls? Wenn wir durch tiefe Wasser der Trübsal gehen, dann ist unser Herz bald geneigt zu fragen: Warum rettet er mich denn nicht? Er hätte doch die Macht dazu. Unser Herz fragt das aber nicht in Weisheit, denn die Antwort lautet: Ja, er könnte diese Krankheit abwehren, diese Schwierigkeit beenden, diesen Druck wegnehmen, diesem meinem Unglück vorbeugen und diesen von mir geliebten Menschen bewahren vor der kalten Hand des Todes. Aber er lässt jetzt partout den Dingen ihren Lauf. Er offenbart jetzt nicht seine göttliche Macht. Lieber gießt er jetzt sein so zärtliches Mitgefühl in dein niedergeschlagenes und verwundetes Herz, und zwar auf eine Weise, dass du gerne bekennen wirst, dass du wegen der wunderbaren Fülle seines Trostes diese Prüfung mit nichts mehr auf der Welt und auch für kein Wohl- und Siegesgefühl eintauschen möchtest. Und was ihn, unseren Herrn, betrifft, welch eine Herrlichkeit wird seinem Namen zuteil, wenn seine Kinder und seine Brüder durch diese seine Gnade befähigt worden sind, in triumphierenden Aufblick auf ihn durch solch wohl abgemessene Prüfungen hindurchzugehen. Was ist nun unsere Aufgabe, ihr Geliebten im Herrn, an diesem heutigen und in den kommenden Tagen? Wir sind ja nur eine ganz kurze Zeit hier, eine kleine Weile. Das aber, um für ihn beschäftigt zu sein und auf ihn zu warten. Lassen wir uns also keinesfalls entmutigen durch die Wirrungen und Zustände um uns her, sondern lassen wir uns durch den Bericht des Heiligen Geistes über die Geschichte Daniels und seiner Gefährten ermuntern, denn auch wir dürfen, können und sollen als treue und ergebene Jünger Jesu vor Gott wandeln, in dieser Zeit, in diesen und in allen kommenden Bedrängnissen. Das Ende wird Herrlichkeit sein, für alle, die in Christus überwinden. Es steht im 1. Petrusbrief im Kapitel 4 dazu, Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. So höre du und glaube, Christus, der uns so teuer erkauft hat, er wird mit uns zum Ziel kommen, wenn wir in ihm bleiben, denn er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens, wie er uns auch felsenfest zugesagt hat, und siehe, ich bin bei euch, alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Amen.